Ja, schönen guten Tag. Wir fangen gleich mit dem ersten Panel an. Depression, Trauma, ADHS, Pathologien und Pathologisierungen. Es ist ganz offensichtlich, dass mit diesen beiden Worten eine Unsicherheit in der Sache angezeigt ist. Pathologien, Pathologisierungen. Pathologie kommt ursprünglich aus dem Griechischen auf das Wort Pathos, zurückgehend Leidenschaft, Sucht. Logos meint Wort, Vernunft, Sinn, Lehre. Pathologie ist die Lehre von den abnormen und krankhaften Vorgängen und Zuständen im Körper, pathologische Anatomie und deren Ursachen. Pathologie ist insofern die Fachrichtung der medizinischen Leidensforschung, der Erforschung von Krankheitsverläufen. Pathologisch bedeutet im medizinischen Fachjargon dann so viel wie krankhaft oder krankheitsbezogen. Dass das so ist, und das nehme ich jetzt nur als Verweis auf die Unsicherheit in der Bestimmung, versteht sich nicht von selbst. Für Immanuel Kant zum Beispiel ist eine pathologische Bestimmung des Verhaltens zunächst lediglich eine Bestimmung des Verhaltens aus Leidenschaft. Sie ist höchstwahrscheinlich unvernünftig, aber nicht zwingend krankhaft. Diese Unsicherheit im Bestimmen dessen, was pathologisch eigentlich meint, wird noch deutlicher aufgerufen, und damit bin ich schon bei den vier Referenten, wenn von Pathologisierungen die Rede ist. Wenn also etwas, das nicht pathologisch ist oder möglicherweise nicht pathologisch ist, zum Pathologischen gemacht wird. Wir haben vier Punkte, an denen das erläutert wird. Depression, Trauma, ADHS und die psychosoziale Praxis selber. Wir fangen an mit Depression am Beispiel der Nutzung von Psychopharmaka in Indien. Zu uns sprechen wird Stefan Ex. Er ist der Direktor des Programms für Anthropologie der Medizin an der Universität Edinburgh, hat dort den Lehrstuhl oder einen Lehrstuhl für Sozialanthropologie. Er hat vorher am Südasien-Institut der Universität Heidelberg gearbeitet. Er war Fellow an der University of California in Berkeley und am Karl-Jaspers-Institut für transkulturelle Forschung in Heidelberg. Ethnografische Feldforschung hat er geleistet zu postkolonialen Konzeptionen des Körpers, der Gesundheit und der Heilung. Okay, ja, danke. Er arbeitet gegenwärtig zum Begriff der Global Corporate Citizenship, über den global operierende Konzerne ihre gesellschaftliche Rolle strategisch zu definieren suchen. Er überprüft das unter anderem am Vorgehen des Pharmakonzerns Pfizer in Indien. Der Vortrag hier ist dem Themenkreis seines Buches Mind Food, Plural Mood Medications in India entnommen. Bitte schön.
Vielen Dank. Ja, sehr schön hier zu sein und ich freue mich sehr auf die Diskussion heute, weil das, was ich so als Ethnologe mache, ist oft sehr akademisch und man hat eigentlich selten die Gelegenheit, wirklich einem breiteren Publikum diese Forschung vorzustellen. Und deshalb freut es mich sehr, hier zu sein und mit Ihnen heute das zu diskutieren. Ich fange an mit der Weltgesundheitsbehörde WHO, die Definition von psychischer Gesundheit. Jeder realisiert sein volles Potenzial und kann mit dem Stress im Leben umgehen. Das setzt die Messlatte natürlich extrem hoch und die meisten würden wahrscheinlich auch denken, dass sie selber gar nicht sich mental und psychisch wirklich gesund fühlen können, wenn das das Kriterium dafür ist. In meinem Beitrag heute will ich mich auch ganz spezifisch mit der WHO-Politik um Global Mental Health beschäftigen und das vor allem im Zusammenhang mit meiner Forschung in Indien beleuchten. Zunächst, wenn es um globale psychische Gesundheit geht, muss man natürlich fragen, was ist eigentlich der Gegenstand dieser Forschung? Und bei psychischen Leiden ist das tatsächlich viel schwieriger zu sagen als bei den meisten anderen Krankheiten, weil psychische Krankheiten nun mal keine klar definierbaren Pathogene haben und die einfach nicht so klar diagnostizierbar sind. Und von Seiten der psychiatrischen Forschung hört man natürlich immer noch häufig, dass zum Beispiel Depression durch einen Mangel von Serotonin-Botenstoffen im Hirn verursacht wird. Aber die Wirklichkeit ist, dass es trotz intensiver Forschung über Jahrzehnte hinweg wirklich keinerlei akzeptiertes biologisches, physiologisches Modell gibt darüber, was da eigentlich genau passiert, wenn Menschen psychisch krank werden. Und die einzige Form, dann eben mit Depressionen umzugehen, ist, die Symptome zu diagnostizieren. Und wenn es um Symptome geht, dann ist die Frage, wie werden diese zusammengefasst und klassifiziert? Und das wird in Handbüchern festgelegt. Das wichtigste Handbuch dieser Art ist das Diagnostic and Statistic Manual der American Psychiatric Association. Das liegt inzwischen in der 4. Auflage vor. Eine 5. Auflage ist für nächstes Jahr vorgesehen. Also ein hoch umstrittenes Werk in vieler Hinsicht, aber auch trotzdem weltweit angewandt. Und die Frage, wenn man sich jetzt DSM anguckt, das ist von amerikanischen Psychiatern für amerikanische Patienten entwickelt worden, wird aber weltweit angewandt, ist die Frage natürlich, macht das Sinn? Und da gibt es verschiedene Theorien dazu. Also ein Kritiker hier ist zum Beispiel Ethan Waters, der eben davon ausgeht, dass es da um eine Amerikanisierung der psychischen Gesundheit weltweit geht, die den kulturellen Gegebenheiten in anderen Ländern gar nicht entsprechen. So, es gibt im Wesentlichen zwei Positionen. Die eine sagt, psychische Krankheiten sind universal. Es gibt lokale und kulturelle unterschiedliche Ausdrucksweisen. Also die Inder mögen vielleicht anders über Depression reden, aber es ist die gleiche Krankheit. Und vor allem die Medikamente passen auch überall. Medikamente sind universal einsetzbar. Und die Gegenposition, verkörpert durch Waters zum Beispiel, ist, dass tatsächlich die DSM ein ganz spezifisches kulturelles Produkt ihrer Zeit und ihres Orts ist und dass die eben nicht universal angewandt werden kann. Und allein die Tatsache, wie oft die DSM selber schon durch Neuauflagen und Redefinitionen durchgegangen ist, weist schon darauf hin, dass es sich wohl schlecht um eine universal und ahistorisch gültige Darstellung dieser Krankheiten auch handeln kann. Und nun zur WHO. Die WHO liegt im Wesentlichen ganz auf der Seite derjenigen, die von der Universalität der Krankheiten ausgehen. Und hier ist ein diagnostischer Algorithmus, den die WHO im Rahmen des derzeit dominierenden Programms MHGAP, das heißt Mental Health Gap Action Program, in 2011 publiziert hat, der nicht nur für Ärzte ist, sondern eben auch für Krankenschwestern und sogar für Laien eigentlich anwendbar sein soll, gerade in Ländern der Dritten Welt. Und was Sie an diesem MHGAP Treatment Algorithm sehen können, ist, dass jegliche Form von kultureller Spezifizität vollkommen fehlt. Also diese Form von Diagnose von Depression ist absolut universal anwendbar, laut WHO. Und WHO hat auch in den letzten Jahrzehnten eine Reihe von Programmen entwickelt. Zwei Ereignisse waren für die also jetzt gültige Politik ganz besonders wichtig. Erstens also seit den 90er Jahren gab es diese Prozac-Ära, diese Zeit, wo Prozac und diese Gruppe von Antidepressiva, die Selective Serotonin Reuptake Inhibitors oder SSRIs, also ganz neue und hoffnungsvolle Perspektiven auf Heilung eben versprochen haben. Und tatsächlich hat die WHO in den 90er Jahren sich dann auch vollkommen auf die Seite dieser Prozac-Medikamente begeben und ist noch heute, wenn Sie die Publikation sich angucken oder auch später in diesem Band, da geht es dann darum, dass tatsächlich Prozac ist First-Line-Treatment. Also das Erste, was man überhaupt verwenden soll, ist Prozac. Und das Zweite, was in den 90er Jahren extrem wichtig wurde, ist die Berechnung der Krankheitslast durch die DALYs. Das sind Disability Adjusted Life Years. Was im Wesentlichen heißt, dass wo man früher eigentlich Gesundheitsprobleme dadurch errechnet hat, dass man sich vor allem die Sterblichkeitsraten angeguckt hat, wird mit DALYs viel stärker betont, dass es eben diese Zeiten der Disability gibt im Leben, die das Leben extrem beeinflussen, aber einen nicht umbringen. Und dadurch sind viele psychische Krankheiten extrem aufgewertet worden, also durch diese neue statistische Berechnungsmethode der Krankheiten. Und es war tatsächlich für viele Leute ein Schock in den 90er Jahren, dass plötzlich dann gesagt wurde, dass 5 der 10 führenden Krankheiten der Menschheit psychische Leiden sind. Und wie wir auch gerade gehört haben, dass Depression zum Beispiel jetzt im Jahre 2020 das zweite oder das erste, das führende Gesundheitsproblem der Welt sein wird. Und auch seit den 90er Jahren versucht die WHO, diesen Global Burden of Disease von Depressionen und anderen psychischen Leiden zu errechnen. Das kommt dann zu Ergebnissen wie diesen. Ich kann das jetzt nicht im Weiteren einzeln diskutieren, aber ich werde noch ein paar Beispiele dafür geben, warum ich das extrem zweifelhaft finde, was da gemacht wird. Aber ja, wichtig ist eben, dass Depression ist der große Spitzenreiter unter diesen psychischen Leiden. Und es ist eben nicht bloß was, was jetzt die Industrienationen beschäftigen würde, sondern eben auch Entwicklungsländer und Schwellenstaaten sowie Indien. Und gerade in Indien hat es auch, also gerade diese neue Berechnungsmethodik hat auch sehr viele Schlagzeilen gemacht. Das ist zum Beispiel aus einer englischsprachigen Zeitung in Kalkutta, The Telegraph, That Secret Disease, und wo eben auch steht, dass Indiens größtes Gesundheitsproblem 2020 wird die Depression sein, und dann werden Stimmen von verschiedenen Psychiatern dazu gehört. Nachdem die WHO dann errechnet hat, dass Depression also tatsächlich eine unglaubliche Last darstellt, geht sie einen Schritt weiter und hat diesen Treatment Gap errechnet, also so ein Graben der Behandlung oder das Defizit der Behandlung. Und für 2011 hat die WHO errechnet, dass in den 144 armen, mittelarmen Ländern der Welt nicht weniger als 1,2 Millionen Psychiater, psychiatrische Krankenschwestern, Therapeuten und anderes psychiatrisches Personal fehlten. Und die Berechnung dieses Treatment Gaps geht also so, dass zunächst diese globale Epidemiologie gemessen wird, dann wird zweitens festgestellt, wie viel Geld und Ressourcen von staatlicher Seite tatsächlich aufgewendet wird für Psychiatrie und Therapie, und drittens wird projiziert, wie viel Geld eigentlich ausgegeben werden müsste, um diesen Bedarf zu decken, um dieses Defizit beseitigen. Und so nett und vernünftig vieles an der WHO-Politik ist, aber es gibt meiner Meinung nach da auch erhebliche Probleme damit. Zunächst, wie wird diese globale Epidemiologie eigentlich gemessen? Und selbst wenn man zunächst mal akzeptiert, dass tatsächlich Depression universal ein universales Phänomen ist und universal gemessen werden kann, egal ob man jetzt in den USA, in Deutschland, Venezuela oder in Indien ist, selbst dann muss man sich fragen, auf welchen Daten diese Berechnungen eigentlich beruhen. Und in einem größeren Forschungsprojekt, das ich zusammen mit medizinischen Kollegen in Edinburgh hatte, haben wir eben uns auch genau angeguckt, wie dieser Global Burden of Depression eigentlich errechnet wird. Und was wir da schnell gefunden haben, ist, dass diese Daten tatsächlich unglaublich große Löcher haben. Also das, was immer als große globale Epidemien dargestellt werden, muss wirklich extrem mit Vorsicht genossen werden, weil das, was da tatsächlich zugrunde liegt, ist sehr, sehr schlecht einfach oftmals. Also da werden einzelne Studien aggregiert und oftmals Studien, die verschiedene Maßstäbe anwenden, was eigentlich als Depression zu gelten hat oder nicht, werden zusammengenommen. Dann für manche Länder wie Nepal zum Beispiel, die gesamte Länderstatistik für Nepal beruht auf einer einzigen Studie in einem Dorf in Nepal, die vor vielen Jahren durchgeführt wurde, und solche Zahlen werden dann generalisiert. Und was in diesen großen Publikationen auch immer gemacht wird, ist, dass diese tatsächlichen Eingrenzungen, die Limitations, die Autoren dieser Studien selber dargestellt haben, immer eigentlich weggewischt werden, und die Fragezeichen werden weggewischt und die Daten werden als absolut objektiv und ganz genau errechenbar dargestellt. Und wenn man dann mit Experten der WHO darüber spricht, also einfach mal informell, wie gut sind eure Daten eigentlich wirklich, dann geben die auch sehr schnell zu, dass die Daten wirklich schlecht sind. Aber das Argument wird immer gesagt, wir müssen das Spiel der Statistiken mitspielen. Wenn wir mit der wenn wir Fördergelder haben wollen, so wie für HIV/AIDS und für andere große Leiden, dann müssen wir diese großen Statistiken produzieren, um ernst genommen zu werden. Auch wenn dann die wissenschaftliche Genauigkeit dann da auch auf der Strecke bleibt. Aber meiner Meinung nach ist das wirklich eine schlechte Strategie und also meiner Meinung nach sollte man, wenn man nicht weiß, wovon man da wirklich redet, global, dann sollte man das eher offen zugeben und sagen, wir brauchen mehr Forschung, statt zu sagen, wir wissen ganz genau, was eigentlich passiert. Nun zum zweiten Punkt, Statistiken über den Treatment Gap. Die Daten sind also dieser Treatment Gap ist noch wichtiger geworden eigentlich in der WHO-Politik als die Epidemiologie. Es wird eigentlich fast jetzt angenommen, dass diese globalen, dass diese psychischen Krankheiten global vorliegen und extrem wichtig sind. Und die wichtigste Kampagne dieser Art heißt, wie gesagt, MHGAP und stellt es auch ganz in den Vordergrund. Das ist diese Kampagne von 2008, ein Report, erste große Report von Treatment Gaps und da wird eben behauptet, dass die psychischen Leiden weltweit einen 75-prozentigen Treatment Gap haben, ne? Also dass es ein 75-prozentiges Defizit gibt in der Behandlung und das ist für verschiedene Leiden 32% für Schizophrenie, 78% für Alkoholsucht und für Depression 56%. Und das ist auch ein Auszug aus dem MHGAP-Bericht, der frappierende Zahlen eben auch darstellt für die einzelnen Länder. Für Indien wird zum Beispiel gesagt, dass pro Jahr 27 Millionen Lebensjahre errechnet in Dalis verloren gehen für psychische und neurologische Krankheiten. Und ganz wichtig auch die Berechnung über das Personal, nämlich dass für jeweils 1000 Menschen in der indischen Bevölkerung nur 1,8 Ärzte zur Verfügung stehen und nur 0,003 psychische Experten, also Psychiater und andere. Und wie gesagt, die Genauigkeit dieser Ziffern darf aber trotzdem wieder nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich wirklich weitgehend um also Fabrikation eigentlich handelt. Und hier will ich wirklich nur einen Aspekt rausgreifen, nämlich den der Zahl der Ärzte und Psychiater, die angeblich dafür zuständig ist. Die WHO berechnet den Treatment Gap einzig und allein durch die Zahlen, die durch die öffentlichen Gesundheitsministerien vorliegen. Ja? Also das für Indien sieht es dann so aus, dass die WHO-Zentrale in Genf einen Fragebogen an das Gesundheitsministerium in New Delhi sendet. Dort sitzt ein Beamter, der verschiedene Daten zu den Ausgaben der im staatlichen Gesundheitssystem zu psychischer Gesundheit zusammenträgt und dann diese Daten zurück nach Genf schickt. Und dort wird das Ganze dann zu so einem globalen Bericht zusammengefügt. Und diese Art von Methodik funktioniert wahrscheinlich relativ gut, wenn es um Länder wie Großbritannien geht, wo es die NHS gibt und tatsächlich im Grunde alle Leistungen unter einer staatlichen Schirmherrschaft tatsächlich stattfinden. Aber für Indien kann sowas nur zu vollkommen absurden Schlussfolgerungen führen. Dort sind nämlich mindestens 70% aller Gesundheitsausgaben im privaten Bereich. Und privat heißt wirklich, dass Menschen aus eigener Tasche dafür bezahlen, zum Arzt zu gehen und aus eigener Tasche für die Medikamente bezahlen. Und das taucht in keiner Statistik taucht das auf. Und der private Markt ist in unterschiedlichen Bereichen wichtiger und weniger wichtig. Aber ich würde sagen, dass gerade im psychiatrischen Bereich dieses Verhältnis privater Markt gegen öffentliche Ausgaben ganz, ganz krass in Richtung Privatmarkt ist. Also meiner Meinung nach sind mindestens 95% aller Ausgaben für irgendwas, was mit psychischer Gesundheit zu tun hat, im privaten Markt, für nicht noch mehr. Und das wird von der WHO absolut überhaupt nicht in Betracht gezogen. Das taucht in keiner Statistik auf. Es wird nicht mal erwähnt in den Limitationen dieser Statistiken, die vorgelegt werden. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ein ganz enorm großer Fehler. Und dann fragt man sich, was passiert eigentlich in diesem privaten Markt? Und das habe ich in vielen Jahren Forschung mir angeguckt, wie zum Beispiel Psychiater Depressionen behandeln, aber auch Allgemeinärzte. Allgemeinärzte sind wirklich die wesentlichen Verschreiber dieser Medikamente. Und diese Allgemeinärzte sind auch diejenigen, die sich gerade eben immer auf diese großen sozialen Veränderungen berufen, um zu legitimieren, dass sie diese Medikamente verschreiben. Also sind immer die Allgemeinärzte, die sagen, es ist die Globalisierung, es ist die ökonomische Unsicherheit, es ist die kapitalistische Konkurrenz, es ist das Zerreißen der traditionellen Familienstrukturen. Das macht die Leute depressiv. Deshalb verschreibe ich jetzt so viele Medikamente. Also das ist ganz wichtig, glaube ich, für die ganze Diskussion, dass dieses Argument über die soziale Verunsicherung nicht dafür instrumentalisiert wird, einfach mehr Medikamente zu verschreiben, wo früher keine verschrieben würden. Also hier ist noch ein Zitat von einem der Ärzte, einem der vielen Ärzte, die ich da befragt habe, der gesagt hat, also früher habe ich, hat es jetzt gerade gar nicht gelesen, also im Wesentlichen sagt er, dass heutzutage eben ganz viel Verunsicherung da ist und Einsamkeit da ist, gerade auch durch die Migration der Menschen, und ich verschreibe jetzt einfach routiniert diese Medikamente. Also es gibt auch Ärzte, die gesagt haben, wenn bei mir jemand zur Tür reinkommt, der über 60 ist, der kriegt von mir ein Antidepressivum, weil die sind depressiv. Ich bin sicher, dass die depressiv sind. Und was weiterhin schockierend ist an dieser Verschreibungsweise, ist, dass den Patienten oftmals nicht mal gesagt wird, dass Depression diagnostiziert wird, und es wird ihnen nicht gesagt, dass ein Antidepressivum verschrieben wird, sondern die Ärzte sagen, dass die Patienten zu viele Vorurteile haben und man ihnen das gar nicht richtig vermitteln kann, und sie sollen ja diese Medikamente nehmen, das tut ihnen gut, und da lasse ich mir gar keine Diskussion ein, deshalb gebe ich ihnen das Medikament, und wenn sie nachfragen sollten, dann sage ich, naja, das hilft dem Appetit oder das hilft Schlafstörungen vorzubeugen. Und das ist absolut wirklich, also jeder einzelne Allgemeinarzt, mit dem ich in Ihnen gesprochen habe, hat das gesagt. Das ist, glaube ich, also ist wirklich, wirklich frappierend. Und was die Allgemeinärzte natürlich sagen, ist, dass diese Medikamente absolut keine Nebenwirkungen haben. Und das wird ihnen von der Pharmaindustrie vermittelt. Also dieses, ihr könnt diese Medikamente jedem geben, weil es keine Nebenwirkungen gibt. Und das ist gefahrlos. Und das ist wirklich auch die Meinung, die sie haben. Und deshalb ist diese Bereitschaft, die Medikamente zu verschreiben, so unglaublich groß. Und was die WHO auch nicht in Betracht zieht, ist die wirklich extrem weite Verbreitung dieser Antidepressiva. Das ist ein Bild von Fludac. Das ist die führende Marke, generische Marke von Prozac in Indien. Im indischen Markt gibt es tausende von generischen Psychopharmaka, hunderte von Unternehmen, die diese vertreiben. Das ist ein extrem harter Preiskampf, und Marktanteile sind extrem hart umstritten. Und dieser Preiskampf bei den generischen Psychopharmaka führt dazu auch, dass die Medikamente generell extrem günstig sind. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, dass nämlich also so eine Behandlung mit Antidepressiva so im Schnitt für einen üblichen Patienten ungefähr 4 Rupees pro Tag kostet. Das ist weniger als so eine kleine Tasse Tee auf der Straße kostet. Das ist wirklich günstig, und diese Medikamente sind auch wirklich in fast allen Apotheken in Indien zu kaufen. Also sie gibt es und sie sind leicht erhältlich, und selbst arme Leute können sich das leisten. Also das ist nicht das, woran es hängt. Was aber tatsächlich auch diese Daten zur Verbreitung der Depressiva, Antidepressiva angeht, das taucht in diesen WHO-Berechnungen zum Treatment Gap überhaupt nicht auf. Und was mir halt aus meiner eigenen Forschung vor Ort eher vorkommt, ist, dass Antidepressiva viel zu häufig und viel zu schnell verschrieben werden und im Gegenteil eigentlich so da große Probleme auch liegen. Und das muss einfach mal auch angesprochen werden von der WHO, was es überhaupt nicht wird, weil es immer nur darum geht, es gibt ein Defizit, noch mehr Medikamente, noch mehr, statt sich anzugucken, was tatsächlich eigentlich da passiert. So, und wenn man dann nur noch ein paar Worte zu, wie man eigentlich jetzt damit umgehen soll, sich fragt, es gibt ja auch Studien, die bezweifeln, dass es überhaupt wirklich gut ist, Menschen mit Antidepressiva zu behandeln, also Langzeit, dass es oft so scheint, dass Leute, die zwar Depression haben, und es ist eine schreckliche Krankheit, aber ihnen nicht Antidepressiva gegeben werden, langzeitmäßig eigentlich besser dastehen als die, denen Medikamente gegeben wurde. Es gibt sehr gute Anzeichen darauf heutzutage, dass Antidepressiva nicht besser sind als Placebos, wie wieder eine ganz große Studie kürzlich gezeigt hat. Und jetzt gibt es auch noch immer mehr das Argument, dass tatsächlich die Verschreibung dieser Medikamente eben auf gar keinen Fall keine Nebenwirkungen hat, sondern langzeitmäßig tatsächlich psychische Schäden mit verursacht. Und das ist gerade ein großes Buch dazu erschienen, Anatomy of an Epidemic, was im Wesentlichen behauptet, dass dieser, was wir auch schon in der Einführung gehört haben von Herrn Gebauer, dieser unglaubliche Anwachsen von psychischen Leiden eigentlich verursacht wird durch die Verschreibung der Medikamente. Also es gibt dieses Argument auch. Und das kommt von den Stimmen von kritischen Psychiatern selber. Und daran muss sich, glaube ich, jede Intervention in diesem Bereich Global Mental Health, psychische Gesundheit, messen lassen. Nämlich nicht, wie viel Geld man jetzt zusammen treiben kann dafür, dass noch mehr Medikamente zur Verfügung gestellt werden, sondern daran, ob es den Menschen in 20, 30 oder 50 Jahren wirklich besser geht.